PPR, Superflex, Tight End Premium. Trevor Lawrence oder Garrett Wilson? Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, lange nicht gehört. Wie geht's, wie steht's?
Ja, alles gut soweit. Und bei dir?
Ja, viel los tatsächlich. Irgendwie, wenn ich in meinen Kalender reinschaue, ist auch schon wieder jeder Abend bis in den Juli hinein zumindest irgendwie verplant und ja, gibt irgendwie coole Sachen. Also ist eine schöne Zeit. Der Sommer immer cool für mich, muss ich sagen. Habe ich deutlich mehr Spaß dran als am Winter. Aber dementsprechend, ja, immer schwierig gewesen hier, auch durch mich, deswegen auch großes Sorry an alle Hörer. Für die längere Pause war ich durchaus verantwortlich dafür und manchmal sehr unflexibel für neue Termine, wenn wir mal irgendwie einen gesucht haben. Aber vielen Dank an dich, du hast jetzt hier Montag 17 Uhr haben wir uns jetzt mal verabredet, das ist Wahnsinn. Ich habe allerdings ein scharfes Ende schon wieder, weil in knapp 2 Wochen veranstaltet meine Firma so eine Europameisterschaft. Also eigentlich coole Sache. Wirklich Hobby, so Kick-Turnier. Und es kommen echt Mitarbeiter aus anderen Tochtergesellschaften in Spanien, Italien, Frankreich, kommen nach München zusammen und veranstalten bei unserem Sportclub quasi, veranstalten wir so ein Turnier und heute Abend das Training. Das heißt, ich werde mein erstes Fußballtraining seit wahrscheinlich reichen 20 Jahre, ja, bei weitem nicht. Eher wahrscheinlich 25 Jahre, wenn ich ehrlich bin. Knapp. Das heißt, ich hoffe, ich komme im Ganzen wieder.
Ja, kann ich nicht empfehlen. Also unsere Firma hat auch an einem Fußballturnier teilgenommen vor einigen Wochen und es haben sich, glaube ich, 3 Mitarbeiter verletzt. Also von daher.
Aber aufgrund von Fouls oder aufgrund von so Muskelfaserriss, weil jemand das erste Mal in seinem Leben wieder gesprintet?
Ja, also unterschiedlich. Also der Torwart hat sich einen Finger gebrochen. Und ich glaube, die Adduktoren gezerrt, ich weiß nicht, einer hat sich auch noch irgendwie vertreten oder sowas, also Muskelverletzungen und so, nicht aufgrund von Fouls, eher eigenverschulden, kann man sagen.
Ja, let's see, ich bin gespannt, aber ja, es tut mir auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut, bisschen Cardio ist doch nicht verkehrt für meinen Körper.
Ja, sehr gut.
Genau, da wir aber dementsprechend, wir haben schon ein bisschen was, was wir machen möchten und wir starten heute mit den Hörertrades. Da haben wir ein paar noch in der Pipeline aus von längerer Zeit her und wir starten mit Schmitzer. Schmitzer hat uns ein Deal geschickt, das ist eine 12er Superflex, eine relativ tiefe Liga, er sagt, ich bin im absoluten Win-Now, bekommt hier Joe Mixon und einen 25 Fourth für den 24-2-10. Joe Mixon, natürlich nicht der jüngste Running Back, Phil, ist er den 2-10 wert?
Ja, absolut, No-Brainer, würde ich sofort machen, also im Win-Now ist es ein absoluter No-Brainer.
Ja, der ist auch zu billig. Da kann man gar nicht groß rumdiskutieren. Das ist einfach ein Instant Smash und schön. Also gerade in der tiefen Liga, wenn du so eine Chance bekommst, ist natürlich genial. Warum verschenkt hier jemand Joe Mixon in der absolut schlechtesten Zeit, ihn zu traden überhaupt?
Ja.
Aber gut, vielleicht war ja, weiß ich nicht, Brian Thomas noch an Bord an 2-10. Wir wissen es nicht, was den Gegner, was den Gegenpart überzeugt hat. Der nächste Deal kommt von Awesome Viper 208, ist eine PPR Superflex Liga Bestball Format mit 2 Running Backs, 3 Wide Receivers und 2 Flex Spots, auch ein fester Tight End zum Starten, 18 Bench Spots gibt's. Er sagt, ich wurde vorletztes Jahr Dritter, letztes Jahr Zweiter. Awesome Viper 208 tradet hier für Saquon Barkley, bekommt dazu noch einen 25 Third und Fourth mit und gibt dafür einen 25 First und Second up. Awesome Viper 208 sagt dazu noch, die Picks werden mit too early sein, sehe es also als eine Runde, also quasi jeweils einen Uptrade von 2 Runden circa pro Pick, den er hier austauscht. Also First in Third, Second in Fourth und so weiter. Phil, was sagst du denn zu dem Deal?
Ja, also wenn es aufgeht nachher, dann ist es hier irgendwie Saquon Barkley gegen den Late 25 First so gesehen. Und ja, dann kann man schon Argumente dafür finden, auf jeden Fall.
Naja, logisch,
Also.
jetzt, ich habe es, glaube ich, falsch vorgelesen. Ne? Also für alle Hörer,
Ja.
die ich verwirrt habe, seine Picks werden mit too early sein. Das heißt, die frühen Picks sind der dritte und der vierte Runden-Pick, die Late eben die eigenen Picks von Awesome Viper 208.
Ja, genau. Ja, und das ist, kann man schon rechtfertigen, auf jeden Fall, das dann zu machen.
Einen First und ein paar Trades, ein paar Spots runtertraden, kann man machen. Ich muss sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, was ich von Barkley so erwarte dieses Jahr. Natürlich in Philly, eigentlich sieht es ganz gut aus, aber gucken wir mal, was da am Ende wirklich rauskommt. Aber im Prinzip, also einen, ja, mehr oder weniger einzelnen First-Round-Pick. Es wird keine gute Quarterback-Klasse sein. Dann wird es immer dünn am Ende der ersten Runde. Von dem her, ja, schon solide. Ich würde sagen, den kann man gut machen, wenn man hier im Win Now ist und ja da auch bestätigt hat, vorne mitspielen zu können. The Falcon 111 schreibt: Servus, Flo und Phil. Kurzer Nachtrag. Erst jetzt, weil ich davor noch nicht dazugekommen bin, reinzuhören. Ja, hier gibt es ein Feedback zu einem Trade, den wir gemacht haben. Das war ein Team, das haben wir ein bisschen, ja, wir haben den Deal ein bisschen kritisiert, muss man sagen. Wir haben gesagt, wenn ihr könnt in die letzte Folge reinhören, da wurden im Prinzip alle Assets aufgegeben, im Sinne von die ganzen Picks für 25 wurden aufgegeben, es wurde ein All-In-Trade gemacht und aus unserer Sicht kam ein Team raus, das nicht besonders tief ist für eine 12-Starter-Liga. Und jetzt gibt The Falcon 111 noch dazu ein bisschen mehr Infos zur Liga. Und er sagt, wollte letztes Jahr schon gerne mein Team einreißen, aber sogar da wollte niemand für CMC Adams, Cousins, Kamara und Co. traden, bin dann Dritter geworden. Jetzt hat wieder niemand an den Wets Interesse gezeigt, aber an den Picks. Und diese Chance wollte ich eben trotz frühem Zeitpunkt mir nicht entgehen lassen. Wir waren auch mitten im Draft. Die Mannschaft wird gegen die Wand gefahren, aber halbe Sachen gibt es nicht. Und falls sich jemand verletzt, dann versuche ich, wie ihr sagt, in Season die Wets loszuwerden. Danke auf jeden Fall. Danke, The Falcon 111 fürs Feedback. Ist natürlich immer, wir sprechen hier so ein bisschen im Vakuum. Was würden wir versuchen zu machen? Die Realitäten der Liga sind immer noch mal was anderes, ne?
Ja.
Deswegen, man darf die Makro-Takes nicht immer so hundertprozentig for granted nehmen. Manches funktioniert eben nicht. Gut, das war's mit den Hörertrades, die wir noch offen hatten. Und wir kommen zum Mailbag für heute. Haben ein paar Fragen von euch bekommen. Man muss sagen, allgemein ist es schon ein bisschen Low Season im Moment, saure Gurkenzeit hat uns alle erwischt in Dynasty. Dementsprechend haben wir ein paar Themen, die wir besprechen können. Die gehen wir jetzt einfach nach und nach durch. Wir starten mit Take Some More. Das Cutten welches Spielers hat euch dieses Jahr nach den Rookie Drafts besonders geschmerzt und welchen schleppt ihr wider besseren Wissens immer noch durch? Phil, hast du da einen Kandidaten, der dir sofort in den Sinn kommt?
Ja, also ich habe mal so ein bisschen überlegt und war dann sicherlich irgendwie bei den Rookies aus dem Vorjahr. Ich glaube, also da habe ich mal so ein bisschen ge geschaut auch und wen habe ich auch wirklich gecuttet. Und also wer mir da gleich ins Auge gefallen ist, ist zum Beispiel Zach Evans. Den habe ich hier und da im 2023er Draft schon mal in der dritten Runde gedraftet. Und ja, jetzt spätestens nach dem Corum-Pick war da, glaube ich, oder ist da klar, dass das vielleicht nichts mehr wird. Und ja, deswegen habe ich den ja das ein oder andere Mal gecuttet. Und das war schon ein Spieler, wo ich gedacht habe, okay, das könnte wirklich noch mal was werden. Ja, ansonsten könnte man zum Beispiel noch John Metchie nennen, der, glaube ich, auch, wo der Zug auch abgefahren ist. Also der mir auch
Ja.
hin und wieder, also ich weiß nicht, ich tue mich zwar schwer noch damit, ihn zu cutten, weil er hohes Draftkapital hat, aber ich glaube, den kann man ohne weiteres jetzt cutten.
Also geschmerzt, muss ich sagen, ich musste es als final einsehen und da war jetzt auch einfach wirklich kein, das Hopium ist vorbei, Sky Moore. Das Ding war absolut tot, war jetzt auch schon länger tot. Man hat ihn auch schon im Laufe der letzten Saison natürlich cutten können, aber ich hatte so ein paar Teams, da war es, da hatte ich ihn noch so mitgecarried, da hing er noch irgendwie am Taxi-Squad rum oder so. Das war eben jetzt endgültig vorbei. Und der zweite Spieler, den ich quasi noch durchschleife, wieder besseren Wissens, Treylon Burks.
Ja,
Müssen
beim
wir
Cutten bin
ehrlich
ich auch noch nicht
sein?
angekommen, aber ja.
Genau, aber eigentlich, wenn du jetzt objektiv bist, dann musst du sagen, das ist schon ein Kandidat.
Ja, also ich denke, in einigen Ligen wird der während der Saison das Waiver hitten. Das kann man,
Ich
so viel
glaube
kann man
auch,
schon vorwegnehmen, ja.
ja. Vielleicht auch in der NFL. Wir müssen mal sehen.
Ja,
Also,
vielleicht auch das,
da
ja.
könnte er nämlich zuerst mal landen. Genau, dann haben wir die nächste Frage von Dumbway. Warum flacht der Rookie-Hype so schnell wieder ab? In vielen Fällen droppt der Value recht schnell, wenn man den Rookie-Draft und zweiten bis vierten Spieltag vergleicht. Ja gut, schnappe ich mir die Frage mal zuerst. Ich würde sagen, das ist relativ klar, weil diese Rookies dann plötzlich an den Spieltagen 1, 2, 3 und 4 einfach nicht scoren, weil sie halt auf der Bank rumschimmeln. Und dann sind doch alle wieder oder viele wieder heiß auf, ich will mein Matchup gewinnen. Oh, ich bin 2-0 in die Saison reingestartet, ich könnte ja doch was reißen. Ich kann diesen Brian Thomas doch gar nicht so gut gebrauchen, wie ich mir das vorher vorgestellt habe. Also hole ich mir halt jetzt doch wieder Alvin Kamara. Stattdessen, der zweimal abgeliefert hat in den Saisonen 1 und 2, ganz überraschenderweise. Und so passiert das halt dann immer wieder.
Ja, auf jeden Fall kann ich es unterschreiben. Der Fokus ist dann halt wieder auf den Produzenten. Während der Rookie-Season ist quasi der Fokus halt auf den Rookies, die gute Zahlen abliefern im Combine und gute Berichte bekommen, hohes Draftkapital bekommen, man sich die Highlights aus dem College anschaut etc. Ne? Also ich sag mal, das ist dann für viele sehr präsent zu der Zeit und die Spieler sind im Fokus und dann sobald die Saison losgeht und sie sind nicht gerade performen, dann oder vielleicht sogar schlechte Berichte einfach aus der Preseason da sind oder so, und dann vielleicht nicht schnell aufs Feld kommen, dann flacht dieser Hype natürlich bei diesen Spielern flott ab oder eben auch bei Quarterbacks, die vielleicht erstmal auf der Bank sitzen. Ne, man kennt es. Ja, also das ist auf jeden Fall immer wieder ein schönes Beifenster für gewisse Rookies. So, und ja, da kann man dann das ein oder andere Schnäppchen nochmal schlagen. Siehe Ja'Marr Chase und Justin Jefferson, die auf unterschiedliche Weise zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall günstig zu haben waren.
Justin Jefferson, der nicht an Olabisi Johnson vorbeikam, einfach weil er nicht
Ja.
gut genug ist. Ja'Marr Chase, der ohne Laces keinen, nicht Laces, sondern ohne die Stripes keinen Football fangen kann. Das waren schon gute Moves, ja. Okay, das zu der Frage von Dumbway. Die nächste kommt nochmal von Take Some More. In meinen Dynasty-Ligen mit IDP wird immer wieder diskutiert, wie viele IDP-Spots im Lineup im Verhältnis zur Offense und welche Bepunktung für Tackles und Sacks ideal sind, damit die Defense-Spieler weder nur schmückendes Beiwerk noch zu dominant im Scoring sind. Habt ihr eine favorisierte Variante?
Ja, also wenn ich anfangen soll, dann ist es so, also ich empfehle eigentlich solche Ligen immer recht ausgeglichen zu spielen. Also zum Beispiel 11 offensive und 11 defensive Starter gefällt mir eigentlich am besten. Und dann zu sagen, drei feste D-Liner, drei feste Linebacker, drei feste DBs und dann zwei IDP-Flexes. So, das ist mein Lieblings- und Offensive kann man halt machen, wie man möchte, aber das ist eigentlich meine Lieblingsaufstellung. Dann hast du wirklich, dann haben auch Defensivspieler, die nicht nur die Stars eine Relevanz, sondern halt auch so Mittelklasse-Spieler. Und ja, das gefällt mir eigentlich vom Line-up her am besten, würde ich sagen. Und auch so eine ausgeglichene ausgeglichene Anzahl an Spielern, offensiv wie defensiv, finde ich persönlich am besten. So, ich kann nichts mit den Ligen anfangen, wo man zum Beispiel nur drei IDP-Spieler hat, weil dann haben nur die Stars Relevanz und nichts anderes.
Ja, dann gibt es auch gar keinen Markt für die. Also es ist wirklich, das ist, ich habe es in einer Liga, haben wir 5 IDP-Spots, glaube ich. Und das ist schon brutal nervig. Also ich habe das damals auch, ich bin da sogar komisch. Ich wollte die Liga komplett, also meine erste Dynasty-Liga. Und da war immer weißt du, wir haben halt damals mit DST angefangen. Und ich wollte das dann unbedingt wegbringen. Ich habe es nie geschafft, das wegzubringen. Und ich war schon so weit, okay, also jetzt, wenn es nicht weggeht, ich höre einfach auf in dieser Liga. Und dann haben wir uns irgendwann, ja, okay, dann haben wir wenigstens IDP, weil es noch so halbwegs okay ist. Aber natürlich auch keiner drin, der jetzt so auf, jo, dann machen wir jetzt 10 IDP-Spots rein, Bock hat. Und dann war das so diese halb so schale Lösung. Das ist immer noch besser als DST, aber ganz ehrlich, eigentlich ist es ein richtiger Pain. Also es macht gar keinen, bringt keinen Mehrwert, bringt nicht extra Spaß, sondern ist eigentlich einfach nur, weiß ich nicht, warum das unbedingt. Manche möchten halt irgendwie diesen Defense-Anteil haben. Ich finde halt, wenn man das macht, dann macht es gescheit, dann macht es auch Bock. Also ich mag es schon ganz gern. So in vereinzelten Ligen, auch nicht in jeder. Aber da dann, weiß nicht, so wie in unserer IDP-Liga, in der 3 D-Liner, 3 Linebacker, 3 DBs und 3 IDP-Flexes. Oh, jetzt muss ich mal das Fenster hier zumachen, da fängt das Regnen an.
Oh.
Wir möchten ja wirklich nicht, dass unsere Aufnahmequalität hier leidet, nur weil ein kleiner Wolkenbruch in München niedergeht. Wenn du dann so diese 11 Spieler hast und das Scoring, du hast ja schon gesagt, ausgeglichen, Mike's in Motion ist da gute Adresse einfach. Generell auch hört den Podcast, wenn ihr Bock habt, mit IDP anzufangen oder wenn ihr euch da ein bisschen weiterbilden wollt, macht richtig Laune. Sind eh saucoole Jungs, die den Podcast machen. Und ja, da könnt ihr euch dann quasi noch mehr anhören. Bin da überhaupt noch nicht enttäuscht worden bisher, wenn ich auf den Ratschlag von den Experten gehört habe.
Ja, oder auch da, die Jungs geben euch bestimmt auch eine Meinung zur Aufstellung etc. Also da bin ich mir sicher. Wenn
Definitiv.
ihr da im Discord vorbeischaut oder so, da sind die Mitglieder von Mike's in Motion auf jeden Fall offen. Das kann man sagen.
Gut. Timo93 mit der nächsten Frage. Welcher Late-Round-Rookie ab Runde 4 im NFL-Draft wird eurer Meinung nach die beste Fantasy-Karriere haben? Das ist jetzt tatsächlich eine gar nicht so einfache Frage.
Ist
Da
jetzt
muss ich jetzt
gemeint,
direkt eine.
ist jetzt
Ja?
gemeint, Viertrunde, also im Real NFL Draft
Real
wahrscheinlich, ne?
NFL-Draft, ja,
Ja,
genau.
okay.
Also im Real NFL-Draft, dann ist natürlich so. Wer davon war jetzt ein Viertrunden-Pick und later? Also, ehrlich gesagt, ist die erste Antwort, die mir im Kopf aufblitzt, irgendwie Jalen Wright. Finde ich halt ganz spannend, so Running Back da in Miami. Könnte ich mir vorstellen. Geht ja deswegen auch relativ früh in den Rookie-Draft für einen Viertrunden-Pick. Wäre jetzt ein Name, den man, glaube ich, nennen kann.
Ja, ich würde vielleicht noch die beiden Chargers Receiver reinwerfen. Ich glaube, einer von den beiden Chargers Receivern, also entweder
Ja.
Brandon Rice oder Cornelius Johnson, einer von denen wird, glaube ich, auch ein gutes Jahr haben und wird dann dementsprechend
Okay.
vielleicht auch eine gute Karriere.
Ja.
Einfach,
Spannend.
weil er
Spannend.
früh die Opportunity haben wird, glaube ich.
Ja. Ja, und dann und dazu, glaube ich, muss man auf jeden Fall Troy Franklin irgendwie noch mitnutzen. Der hat natürlich wirklich die Opportunity, er hat den Link zu Bo Nix. Und klar, okay, ich glaube, war er der erste Pick der vierten Runde sogar, oder? Also so ein bisschen fast schon ein Cheat als Antwort.
102, ja, also
Ich
war
meine,
Pick 102 auf jeden Fall, also
also
sehr,
Pick
sehr,
1
sehr
oder
früh.
2, der. Ja, genau. Ja, und ansonsten muss man natürlich aber generell sagen, sind wir ehrlich, wahrscheinlich hat keiner eine richtig krasse Fantasy-Karriere. Muss man auch fairerweise sagen. Sind schon
Wenn ich noch vielleicht.
alles No-Probability-Shots, ja?
Wenn ich jetzt vielleicht noch als Running Back nennen würde, wäre Dylan Lorb von den, oder Lorb, ich weiß nicht, gar nicht, wie man ihn vernünftig ausspricht, von den
Ja.
Raiders, den sie mit Pick 208 gedraftet haben, also dementsprechend Runde 6, 7.
Ja.
Jedenfalls so ein Receiving Back, und da
Ja.
ist natürlich auch immer ein bisschen Potenzial, gerade weil bei den Raiders natürlich nicht so viel ist. Ich glaube, Zamir White und Alex Madison sind da die einzigen. Das sind jetzt auch keine begnadeten Passcatcher. Dementsprechend vielleicht kann der auch früh eine relevante Rolle haben. So, das wäre jetzt nochmal so ein Spieler, den ich da droppen würde.
Phyllis Dylan Lorb oder Lorby Truther. Das wusste ich auch nicht, schon. Das ist gut, dass wir sprechen.
Truther würde ich nicht sagen. Also ich glaube eigentlich nicht an das Profil unbedingt so sehr, aber ich glaube halt einfach, dass da eine Opportunity da ist. Und wir wissen alle, Zamir White zerschießt sich das Kreuzband im ersten Spiel, und dann muss ja auch irgendjemand, wie, dann hast du Madison, und dem willst du bestimmt nicht 80% der Carries geben oder der Touches geben. Und dann sehe ich schon einen Pfad auf jeden Fall für ihn dazu zu Production, also zu einer relevanten Fantasy-Karriere. Aber wer weiß, vielleicht cuttest du ihn auch nach Woche 8, weil er einfach keine Rolle spielt und vielleicht schon von den Raiders vorher gecuttet wurde.
Da muss ich jetzt halt noch einen Namen auch noch nennen, weil da
Ja.
finde ich, ist der Weg noch, also da ist das Profil besser und der Weg ist genauso gut. Kimani Vidal von den
Ja,
Chargers.
ja, ja.
Den mag ich tatsächlich schon ganz gern. Also bei
Ja.
Lobby oder das ist dieses Scatbacks-Ding. Und Vidal finde ich ist gar nicht so ein Scatback, sondern der
Nee,
ist
null.
eigentlich schon einer, der ein Workhorse sein könnte. So. Und natürlich
Ja.
geile Offense und so, ne?
Ja, auch definitiv. Also sehe ich auch, sehe ich auch. Klar.
Ja. Gut, Timo 93. Also Hopium, siehst du, ist auf jeden Fall da. Wir sprechen uns dann am 17. Juni 2025, wer es geschafft hat, die Erwartungen oder die Hoffnungen zu erfüllen. Und wenden uns der nächsten Frage zu von ihm. Welcher der älteren Wide Receiver wird in der nächsten Saison den größten Value-Verlust erleiden? Zum Beispiel Tyreek Hill, Stephon Diggs, Mike Evans, Davante Adams etc. Für wen siehst du denn da? Wer gibt es für dich einen klaren Fade? So, wenn du die Dynasty-Rankings anschaust, die alten Receiver, wie sie dastehen. Also Tyreek Hill, ich gehe jetzt mal hier nach Fantasy-Calc-Rankings. Tyreek Hill im Moment die Nummer 9. Wen haben wir denn? Also ich meine, ist der von Dix schon so weit abgerutscht? Den kann man da schon gar nicht mehr nennen. Da steht ehrlich gesagt Hill schon ganz schön alleine im Stall irgendwie. Adams ist als Wide Receiver 32 gelistet, Evans 33, Dix 35. Würdest du sagen, ist Tyreek Hill hat natürlich das größte Risiko, weil er wirklich Value zu verlieren hat. Siehst du da noch einen anderen Kandidaten, der im
Also,
Moment unabhängig von den Rankings aus deiner Erfahrung nach doch noch mehr Wert hat und der abstürzen könnte?
boah, ja, ist jetzt ein bisschen die Frage, ne? Also, Dynasty, also ist hier so der Dynasty Value. Von den
Ab wann ist man
Älteren.
alt? Ich denke mal, AJ Brown
Ja,
mit
das ist ein
27 können
bisschen.
wir noch nicht dazu zählen, oder?
Wen? AJ?
AJ Brown mit 27, das zählt jetzt
Ja,
wirklich noch
wahrscheinlich
nicht.
nicht. Also ich würde mal mit, boah, wahrscheinlich mit Cooper Kupp gehen.
Okay.
Wäre möglich, aber der ist natürlich auch durch die Verletzung schon sehr gefallen, auch im Value. Boah, ja, schwierig, ne?
Also
Vielleicht,
vielleicht mal so als Einordnung: Adams, Evans, Diggs, Cup, Terry, Amari, die sind hier alle so in einer Suppe. Und da kurz davor ist McConkey, Coleman. Also du kriegst jetzt im Moment quasi noch einen Late First für die. Das wäre jetzt das,
ja.
wo sie im Moment stehen.
Ja, also ich glaube, den würdest du mir jetzt wahrscheinlich nicht mehr durchgehen lassen, aber ich würde sonst auch Keenan Allen auf jeden Fall sagen, ne? Also Keenan Allen ist, also weil ich glaube einfach, Keenan Allen ist halt, letzte Saison war er noch ein klarer Wide Receiver 1 aus, zumindest aus
Ja.
Season-Long Fantasy-Perspektive, natürlich nicht ja Dynasty-Perspektive,
Mhm.
aber so, ich glaube, du konntest zu Peak-Zeiten zumindest noch Late First Fiend bekommen
Ja.
letztes Jahr. So, und ich glaube, dass die Geschichte durch ist. Also sowohl von seiner Rolle her und als auch vom Alter. So, also Keenan Allen würde ich auf jeden Fall nennen. Tyreek Hill glaube ich nicht. Adams könnte ich mir halt auch vorstellen, ne? Ja. Kann sein, aber er ist auch ziemlich allein auf weiter Flur, also naja.
Ja. Also mein Guess ist, wenn ich jetzt darauf gucke, muss ich sagen, könnte ich mir am besten vorstellen, Stefon Diggs. Irgendwie so aus dem reinen Vibe heraus, irgendwie jetzt, wenn ich es hier auf dem Value sehe, ist er schon genauso niedrig wie ein Cup oder ein Mike Evans. Ich habe das Gefühl, das ist noch nicht überall angekommen, so mein persönlicher Eindruck. Und ich glaube, bei ihm könnte ich mir vorstellen, dass jetzt der Wechsel dahin nach Houston, da gibt es Nico Collins, da gibt es Tank Dell. Und das, wenn Diggs, der wird keine Top-Season spielen, sehe ich schwieriger als bei allen anderen von den Oldies, dass er nochmal eine dominante Saison spielt und dass der dann wirklich, dass der Value richtig crasht.
Ja, fair, definitiv kann gut
Wenn ich mir
sein.
einen aussuchen müsste.
Ja.
Gut, dann die letzte Frage von Timo93. Wie stark verändert sich eurer Meinung nach der Value von Quarterbacks in einer 10er Superflex-Liga im Vergleich zu einer 12er Liga?
Ja, also willst du anfangen? Soll ich anfangen?
Ja, ich kann auch mal anfangen, kein Problem. Genau, dann mache ich das. Finde schon, also ist schon ein Riesenunterschied. Einfach weil natürlich mehr Angebot da ist. Oder genau, also weniger Nachfrage ist, so muss man es ja eigentlich eher sagen, weil du halt nur 20 Starter brauchst im Vergleich zu 24. Auf der anderen Seite ist es ein bisschen wie das Phänomen One QB. Gerade da ist es dann umso schöner oder trotzdem willst du die Elite-Spieler halt haben, ne? Also trotzdem bleibt das wichtig und der große Vorteil. Trotzdem, ja, nimmt der Value schon signifikant ab, finde ich.
Ja, also ich finde bei den Elite-Spielern, bei den Top-Quarterbacks ist es so etwas weniger Value, so, aber ich glaube bei ab so Mid-Tier-Quarterbacks, so ich sag mal, ja, Tua oder keine Ahnung, wie kann man da noch nennen, Baker, so dieses Tier von Spielern, das wird halt komplett abgewertet, weil du kannst sie halt zu jeder Zeit ersetzen. Du hast noch nicht mal mehr, dass du jetzt irgendwie ja einfach diese Nachfrage hast. Also du kannst quasi zu jeder Zeit wahrscheinlich einen Quarterback bekommen und ohne weiteres. Also du hast weder die Verknappung noch ja bringst dir irgendeinen Vorteil, so einen Spieler auch wirklich im Kader zu haben. Also deswegen, ich glaube, das ist wirklich der entscheidende Unterschied. Josh Allen und Patrick Mahomes habe ich auch in der 10er Liga gerne.
Das ist absolut richtig. Das heißt, diejenigen, die richtig verlieren, sind die früheren Jimmy Garoppolos dieser Welt. Das ist,
Ja, genau die, ja.
und die Derek Carrs und so weiter. Ja, das ist halt dann, da wird es dann ugly.
Ja.
Das ist so. M2P mit der nächsten Frage. Was für eine Liga würdet ihr gerne mal spielen, die euch noch in eurer Sammlung fehlt? Oder spielt ihr sowieso immer fast das gleiche Format? Phil, wie sieht's da aus bei dir?
Ja, also immer fast das gleiche Format. Ja, also das ist tatsächlich so diese klassische 12-Team Superflex PPR Titan Premium Liga. Das ist so wirklich der absolute Klassiker. Ja, und also ich bin da jetzt auch nicht so fancy unterwegs. Also ein paar IDP-Ligen spiele ich, so eine Empire League, also wo es quasi so einen Pot gibt, wenn einer gewisse Parameter erfüllt, zum Beispiel zweimal in Folge halt eben Champion wird, gewinnt der halt einen Pot und in dem Moment resettet sich die Liga, also es gibt dann einen neuen Draft. So, das ist halt, sowas spiele ich auch, das ist auch ganz witzig eigentlich. Ja, aber sonst gibt es jetzt, glaube ich, nicht so viele Formate, die ich noch spielen wollen würde, weil ich erstens die meisten schon gespielt habe, die ich wollte, und zweitens, ja, da bin ich dann auch fein mit. Also da brauche ich jetzt nicht so
Ja.
außergewöhnliche Sachen. Da bin ich eher ein klassischer Typ.
Klassisch, das ist gut. Ich habe tatsächlich zwei Formate, die ich immer machen wollte und die ich beide diese Saison, kann man sagen, oder diese Off-Season angegriffen habe. Das heißt, wo es neue Ligen gibt, denen ich beigetreten bin oder also die auch im Startup gestartet sind. Das erste ist eine Salary League. Die hat Ralf von Mike's in Motion organisiert. Und das finde ich einfach mal ganz spannend, weil das halt, weil das wirklich erstens im Startup alles komplett durcheinander geworfen hat. Also Patrick Mahomes ging an 107 zum Beispiel. Weil halt Patrick Mahomes dich 25 Millionen kostet pro Jahr und 160 Millionen hast du Cap. Und das ist, wie ihr euch vorstellen könnt, wenn Ralf von Mike's in Motion das macht, du hast 11 offensive Starter, 11 defensive Starter und musst noch eine Bank bezahlen. Also es ist schon knapp, mit dem Geld hinzukommen. Ne? Und ich habe zum Beispiel, ich war in 1,04 und ich habe Anthony Richardson gedraftet. Der kostet mich 1 Million Dollar. Und da habe ich halt diese Upside-Bet gemacht, zu sagen, komm, wenn der Junge mich nur 1 Million kostet und sich nicht verletzt und durchstartet, dann ist das ein ganz anderer Leverage als Patrick Mahomes. Und so habe ich an, jetzt muss ich rechnen, 209 habe ich ja dann beim Comeback gehabt, da habe ich Jalen Hurts bekommen. Weil ich natürlich mir leisten konnte, Jalen Hurts zu bezahlen, weil der das gleiche kostet fast wie Patrick Mahomes, aber ich hatte ja nur Anthony Richardson davor. Und das ist schon, das gibt dem Ganzen eine komplett andere Komponente und ist total spannend von der Strategie her. Deswegen, das wollte ich machen, finde ich auch ganz cool und bin gespannt, wie dann die Saison jetzt läuft. Und das zweite ist eine Münchner Dynasty Liga, also nur Münchner spielen mit und wir treffen uns Ende Juni treffen wir uns tatsächlich zum Live-Draft, also da treffen wir uns einfach, trinken ein paar Bierchen zusammen und draften einfach so nach locker, wer halt Lust hat, wir haben trotzdem, ist ein Slow Draft und wenn irgendjemand dann schon an 1,03 nicht da ist und das alles auffällt, dann ist es zwar ein bisschen schade, aber man kennt mal alle Leute persönlich und wir machen parallel dazu auch noch eine Redraft sozusagen jedes Jahr und treffen uns dann im August einmal zum Draften und das ist halt auch ganz cool. Und das waren so die zwei Formate, die ich immer mal noch probieren wollte. Ansonsten bin ich auch happy und brauche keine neuen fancy Dinge.
Ja, so eine lokale Liga, also wir haben das ja auch mit einer Gruppe. Grüße an die Jungs auf jeden Fall. Das ist allerdings eine Keeper-Liga, aber das ist auf jeden Fall super lustig. Also das ist schon auf jeden Fall gut. Das kann ich auch nur empfehlen.
Genau, das ist echt, macht schon wirklich Spaß, sowas auch zu machen. Nächste Frage kommt von Schmitzer. Gefühlt gibt es dieses Jahr weder auf Running Back noch auf Wide Receiver die klassischen Top-Spieler mit hohem Floor. Wen seht ihr für diese Saison jeweils Top 5? Welcher Under the Radar Guy könnte Top 5 werden? Das finde ich eine schwierige Frage, muss ich sagen. Also, wenn wir jetzt, ich denke mal, wir gehen ja jetzt mal hier von Redraft aus. Naja, ich würde jetzt
Besten
einfach mal.
Scorer, ja.
Bitte?
Ja, die besten Scorer werden hier
Genau, die besten
ja
Scorer.
so
Also
gesehen.
finde ich, ehrlich gesagt, würde ich auf Running Back sogar sagen, es gibt drei ganz obvious Kandidaten, die, finde ich, brutal scoren sollten. CMC, Bijan und Breeze würde ich schon so als meine klare Top 3 sehen, auf Running Back. Und dahinter wird es für mich eher schwieriger. Oder gibt es
Also
mehrere Kandidaten, die dann gut sein könnten?
Gibbs würde ich auf jeden Fall noch mit reinpacken.
Gibt's, ja.
Ist für mich eigentlich auch. Also, ich glaube, also ich würde vielleicht sogar eine Top 4 draus machen.
Okay, ja.
So, und ja, keine Ahnung. Also, ja, dann, also ich will Top 4 wirklich die drei von dir genannten sagen. Dann, wie gesagt, würde ich Gibbs mit reinpacken. Und dann kommt halt dieses Tier JT, Saquon, Kyren. Etienne wahrscheinlich noch, so diese Spieler, vielleicht Jacobs in Green Bay muss man mal sehen, Mixon, den wir vorhin ja auch hatten, so, also das
Henry,
sind so Spieler,
Baltimore.
die ich nennen würde, ja.
Ja, also das sind so die und hast du einen Under the Radar Guy, der im Moment nicht hoch gehandelt wird, aber der Top 5 finishen könnte?
Top 5, ne? Das muss ne, ist natürlich auch jetzt. Also, vielleicht Jonathan Brooks, aber Carolina wird wahrscheinlich nicht potent genug sein, offensiv so. Das hält mich so ein bisschen ab. Aber das wäre einer, den ich auf jeden Fall, also pf, Top 5, Top 10 würde ich eher, wäre ich eher fein mit, so. Under the Radar. Ja, ist.
Ich gehe nicht ganz so deep under the radar und ich sage Devon Achane. Wenn ich da einfach an diese Upside glaube, ist natürlich nicht ganz so. Also muss man schon sagen, Jonathan Brooks würde in Redraft viel später gehen. Und in der Range jemand zu finden, der Top 5 finisht, ich meine, boah, das ist halt, da bist du in den Glückstopf gefallen letztes Jahr mit Kyren Williams. Klar, okay, aber das ist
Ja,
schon absolut außergewöhnlich.
also Top 5 ist schon hoch, ne? Aber sonst so ein
Ja,
paar
ja.
Kandidaten, die ich auch auf jeden Fall sehe, die Potenzial halt haben, wären sonst für mich auch noch Devin Singletary und Zeke Elliott, ne? Also die ihre
Ja.
alten Körper dann nochmal übers Feld schleppen. Ja, also keine Ahnung.
Ja.
Also das wären jetzt Kandidaten, wo ich sage, jo, ich sehe auf jeden Fall einen Pfad, ne? Ab
Ja.
das, wie realistisch das dann letztlich ist, ja, ne, also, aber da würde ich es auf jeden Fall irgendwie, wenn es dann so wäre, dann, und Sieg fällt 15 Mal in die Endzone oder so, dann würde ich sagen, naja, gut, okay, es kommt jetzt, es trifft mich nicht wie der Blitz, so, ne,
Ja,
also,
ja.
drauf wetten würde ich auch
Das
nicht,
stimmt.
aber.
Ja, das ist wohl klar. Ja, genau, gut. Bei den Receivern finde ich auf der anderen Seite, würde ich jetzt auch fast sagen, Tyreek Hill, Justin Jefferson, CeeDee Lamb sind ja auf jeden Fall mal, also würde ich, klar, kannst du jetzt anfangen, Jefferson, was ist mit dem Quarterback? Dann nimm von mir aus Hill und Lamb als absolut gesetzt irgendwie. Dazu hast du, finde ich, schon auch klar Jefferson und ich finde auch Chase. Habe ich überhaupt keinen Grund zu zweifeln. Amon-Ra. Also, ich finde, da gibt es schon wirklich viele Kandidaten, die, also von denen ich einen super hohen Floor eigentlich erwarte.
Ja,
AJ
also,
Brown, Garrett Wilson jetzt wieder
ja.
mit Rodgers. Klar, weiß man nicht, wie das aussieht, aber der Junge hat so gut ausgesehen. Warum nicht? Und ja.
Ja, also, under the radar, wenn man da noch von sprechen kann, das ist jetzt, ne, also für einen Top 5 würde ich halt Drake London nennen, aber
Ja,
das ist jetzt ja
ja.
auch nicht wirklich under the radar, muss man da, so fair muss man ja tatsächlich dann auch sein.
Ja, klar, aber für Top 5 ist er, glaube ich, schon günstig im Moment noch. Tippe ich mal, wäre
Ja,
mein Gefühl zumindest. Ne?
ja,
Und sonst, ja, Under the Radar ist natürlich für Top 5 auf Receiver schon schwer. Weil die, ja, so du, diese Puka Nakua-Stories gibt es nicht oft. Das muss man schon. Da muss man
Nee.
schon sagen, das bietet sie nicht an. Ja.
Top 5 vielleicht, also tatsächlich, wenn ich jetzt einen Kandidaten oder wenn ich noch einen Kandidaten nennen müsste, dann würde ich halt irgendwie noch einen Rookie irgendwie
Ja.
reinwerfen, so der vielleicht, was weiß ich,
Neighbors
McConkey
oder
halt
so.
aufgrund von
Ja.
Production halt irgendwie, ne, so könnte ich mir auch einen Weg erzählen, so. Ja, Top 5 ist schon heftig, ne? Irgendeiner der Green Bay Receiver vielleicht, ne? So,
Ja, wenn da einer
aber nicht
komplett
Top 5,
ausrastet
Alter.
plötzlich, ja, das ist, ja. Ja, muss man auch ehrlich sein und auf dem Teppich bleiben. Das ist schon ein harter Weg. Daher finde, also Schmitzer, ich würde einfach nur sagen, dem Gefühl, dass es diese top klassischen Topspiele mit hohem Floor nicht gibt, dem würde ich nicht zustimmen. Das gibt's schon. Die sind vielleicht ein bisschen jünger, als die in anderen Zeiten schon waren, ja. Also dass wir eben dabei, dass wir da mit Bijan, Breeze, Jefferson, Chase und so weiter auch die Top Dynasty Spieler haben und nicht unbedingt die Schere so weit auseinander geht zwischen Dynasty und Redraft, das ist halt anders, als es noch in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen war, aber im Großen und Ganzen ist der Floor da schon okay. Go Devil mit der letzten Frage des Tages. Warte, jetzt muss ich einmal kurz hier, da ist ein kleiner Grammatikfehler drin. Wann fangt ihr während der Offseason mit den Contender-Teams an, Veterans für die Saison zu kaufen? Wenn es Abweichungen gibt, gerne auch hier Position. Gerne Bezug nehmen auf Preis versus Ausfallrisiko. Phil, hast du hier so ein Cut-off
Ja.
in mind?
Also wann fange ich an? Während des Rookie Drafts, würde ich sagen. Also das ist so eigentlich der Startschuss. Dann weißt du zumindest schon mal was, also wenn dein Rookie Draft nach dem NFL Draft ist, dann weißt du schon mal grob, was passiert ist. Free Agency ist durch, Rookie Draft ist durch. Also es passieren in der Regel dann keine riesen Dinge mehr mit deinen Spielern, für die du tradest, ne, wenn keine zwei Spieler vor die Nase gesetzt oder sowas. Und ja, dann und zum Rookie Draft, wir hatten es ja vorhin in der Frage, der Hype ist da am größten. Das heißt also auch, du bekommst für deine Picks den meisten Value in eben Wets. Und deswegen ist das eigentlich der ideale Punkt. Und halt eben, ja, ich denke auch diese saure Gurkenzeit aktuell, der Rookie-Hype klingt so langsam noch aus. Und jetzt, klar, sind nicht alle Spieler aktiv, das ist mir auch klar, aber jetzt ist eigentlich die Zeit auch, um zu kaufen. Und ich sag mal, am schwersten wird es dann letztlich wieder zur Preseason, wenn dann erstmal wieder die Spieler gut aussehen und hier Quarterback X hat super Connection mit Wide Receiver Y. Und dann wird es halt wieder schwieriger und auch jeder weiß, okay, in den nächsten 4 Wochen brauche ich Punkte. Und dementsprechend würde ich da anfangen. Natürlich gibt es ein Ausfallrisiko. Klar, der Spieler kann sich verletzen etc. Aber das Risiko kann man schon in Kauf nehmen. Ja, muss man gucken, auch in was für Spieler man investiert. Also wenn ich jetzt alte Veteranen habe, wo es natürlich sein kann, aber ich gebe meinetwegen ein Second aus oder so, das Risiko ist natürlich überschaubar. Wie zum Beispiel bei dem Mixen-Deal, den wir vorhin bei den Hörertrades hatten. Ja, mein Gott, was kann dir passieren? Im schlimmsten Fall, Mixen reißt sich das Kreuzband in der Vorbereitung. Gut, hast den 2-10 verbrannt, aber ja, shit happens, ne?
Ja, ich glaube auch, du kannst. Ich denke, wie hoch. Ja, man kann ja nicht mal sagen, dass du eine extra Prämie dafür bezahlst, um dich gegen das Ausfallrisiko zu versichern und einfach nur dann sozusagen erst in Woche 3 für den tradest oder zur Trade Deadline für ihn tradest, sondern du musst ja, erstens wollen wir unsere Teams so bauen, dass wir die Bye Week holen. Das heißt, wir wollen ab Woche 1 im Idealfall ein gutes Roster haben. Und zweitens, wenn du den anderen Managern die Tür offen lässt, selber co zu contenden, weil sie gut starten mit den Wets und so weiter, dann schmecken die ja selber hin und werden eher zu einem Konkurrenten auf dem Trademarkt, anstatt dass man sie früh da sozusagen ein bisschen rauskauft und sagt, ja so, jetzt hast du, schau dir mal dein Roster an, ganz ehrlich, kannst du nicht die zwei Wets, die du da hast, die halten, die bringen dich doch niemals zum Titel, siehst doch die ganzen Stacked Roster hier oder die ganzen Roster, die auch noch in Contention sind, da kannst du jetzt vielleicht eher auch nochmal die Geschichte erzählen und sagen, komm, du gehst doch jetzt in Rebuild und ich schnapp mir die Veterans. Deswegen glaube ich, da zu warten, nur wegen des Ausfallrisikos, ist ein bisschen überversichert. Und dann bist du an dem Punkt, wo die Veterans plötzlich nicht mehr am Markt sind. Das heißt, du zahlst nicht nur eine extra Prämie dafür, dass sie fit sind, sondern du kannst sie einfach nicht mehr kaufen. Und das ist dann blöd. Und deswegen lieber jetzt. Also lieber mit Start Rookie Draft Season oder Rookie Hype Season und so weiter würde ich voll zustimmen. Ab dann kann man reingehen und dann halt einfach gucken, wann die Aktivität in der Liga da ist. Wie du jetzt auch gesagt hast, dranbleiben und probieren. Und es wird schwerer. Also je näher wir an die Saison kommen, desto schwerer wird es, das zu machen. Und da ist jetzt jeder Tag, der vergeht, glaube ich, werden die Preise der Veterans jetzt langsam wieder steigen. So ist es
Ja,
halt eigentlich jedes Jahr.
ich würde nur noch ein bisschen differenzieren wollen, und zwar das Einzige, wo ich mich schwer mit tun will, ist es, wenn ich Future Picks einsetze. Dann würde ich immer gucken, dass man die Picks nicht so früh quasi investiert, weil also eher so Spieler gegen Spieler oder spätere Picks kann man machen, aber hohe Rookie-Picks würde ich nicht unbedingt gleich vertraden, nicht mein ganzes Pulver verschießen, und auch ein bisschen kommt es natürlich darauf an. Idealerweise sollten die Roster, die Contenten und auch solche Bets einkaufen, halt gut aufgestellt sein, über ein gewisses Kapital und eine gewisse Tiefe verfügen, weil wenn ich jetzt anfange und investiere jetzt mein ganzes Kapital und das Roster ist vielleicht schon spitz auf Knopf genäht. Ich sag mal, da können wir uns sicher sein. Wir haben jetzt irgendwie Juni und bis September oder auch spätestens dann am Anfang der Saison, irgendwelche Spieler fallen immer aus. Da würde ich mich schwer mit tun. Also wie gesagt, das würde ich noch so ein bisschen als kleinen Pferdefuß geben, wenn das Roster halt wirklich knapp genäht ist und man sagt, okay, ich will trotzdem contenten, dann würde ich zumindest noch ein bisschen mehr Geduld walten lassen.
Ja.
Wenn man gut auf, wenn man auf Rosen gebettet ist, dann kann man es ruhig auch jetzt gut machen.
Ja, fairer Punkt. Also wirklich da den eigenen, gerade den eigenen Pick da jetzt zu früh abzugeben, den eigenen First und dann in den Harakiri-Move zu gehen. Wir hatten es ja eben mit The Falcon 111 letztes Mal schon diskutiert. Ist ein gefährlicher Move. Kann man sich auch schnell die Finger verbrennen.
Ja,
So ist es.
genau.
Okay, gut. Ich danke dir, Phil. Ich danke euch Hörern für die Einsendungen der Fragen. Wir hören uns bei Zeiten wieder. Jetzt ist, wie gesagt, saure Gurkenzeit. Wir entspannen uns auch ein bisschen, lehnen uns zurück, genießen den Sommer. Aber wir hören uns natürlich auch trotzdem wieder, wenn es ja was zu besprechen gibt. Wenn uns danach ist und wir sagen, hier, es lohnt sich, gemeinsam auch eine Folge aufzunehmen, euch zu bringen. Denkt beim Mailbag-Format, so auch ein bisschen für die Off-Season bleiben wir, um auch zu sagen, was interessiert euch, was möchtet ihr wissen im Moment. Und ja, damit wünsche ich euch allen und natürlich auch dir gute Zeit. Und ja, wie gesagt, wir hören uns wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif.
Ja, ciao, viel Spaß bei der EM, wer guckt?
Ja, richtig,
Auf
genau.
geht's.
Ja.
Ne?
So sieht's aus. Wie, bist du irgendwo Kicktipp-Runde dabei?
Nee, tatsächlich
Nee,
nicht.
ja,
Ich
ich auch
bin
nicht.
ganz entspannt
Nada.
nur Genießer.
Wir sind Genießer. Sehr gut. Okay, gut. Phil, ich wünsche dir was. Schönen Abend. Wir hören uns.
Alles klar, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.
Thank you.